Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Extraprobe, dem Chor-Podcast mit Karl Hensel
und Robert Schad.
So, lieber Karl, bevor wir in die Folge richtig reinstarten, möchte ich etwas tun, das mir wichtig ist.
Oh ja, da könnte ich auch nochmal nachlegen.
Leute, trinkt Wasser. Bestenfalls jetzt, wo ihr es gerade gehört habt. Ich habe in der vergangenen Zeit regelmäßig direkt oder indirekt damit zu tun gehabt, dass Leute wirklich mit dem Kreislauf Probleme haben, gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen, weil sie meistens zu wenig getrunken haben. Und gleichzeitig bekomme ich bei Social Media gerade immer mit, dass es Memes und verschiedene kurze Videos dazu gibt, die auf humorvolle, aber doch schöne Art darauf hinweisen, dass man regelmäßig Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Und das ist ein Trend oder eine Aktion, die ich einfach mal gut finde. Deswegen möchte ich das hiermit auch unterstützen und darauf hinweisen, Leute, trinkt regelmäßig. Gerade auch ihr, liebe Chorsängerin, liebe Chorsänger in den Chorproben.
Ja.
Singen ist doch eine sehr, sehr körperliche Betätigung und Aktivität. Da muss man auf jeden Fall auch Flüssigkeit zu sich nehmen. Und deswegen nehme ich jetzt auch gleich mal ein Schlückchen, denn heute, wo wir das aufzeichnen, ist es auch wieder unfassbar heiß, stickig und da ist Flüssigkeit auf jeden Fall wichtig. Und normalerweise mache ich das bei diesen Folgen so, dass ich, wenn sich einer von uns beiden etwas einschenkt, das irgendwie versucht, geschickt rauszuschneiden, das werde ich heute lassen. Denn so. Ich finde, jedes Einschenken soll gerne darauf hinweisen, trinkt bitte genug Flüssigkeit.
So ist es. Ich unterstütze das ebenfalls. Und ja, gerade beim Singen natürlich wichtig. Wir wollen ja auch unseren Stimmtrakt immer schön befeuchtet halten, damit da nichts austrocknet und alles gut läuft.
Damit alles gut läuft. Konzerte, Proben, alles Mögliche. Und lieber Karl, sind wir schon mittendrin.
Diese Überleitungskönige wieder hier. Halleluja, ja. Sie haben wieder zugeschlagen.
Wenn wir was gelernt haben, danke nur das. Es geht heute um einen ganz weit gefassten Begriff. Nennen wir es trotzdem so Rituale. Und Karl und ich haben schon in der Vorbesprechung zu dieser Folge und auch schon in den vergangenen Tagen gemerkt, dass dieser Begriff sehr unterschiedlich definiert werden kann und gedeutet werden kann. Ich möchte ihn trotzdem so offen halten. Wir werden uns heute also damit auseinandersetzen, was gehört denn dazu, damit ein Auftritt oder überhaupt das Musizieren eines Chores von Erfolg gekrönt sein kann. Das meint zum einen rational organisatorische Dinge, aber auch Rituale im Sinne von gleichbleibende Handlungsweisen, die einem vielleicht auch nur das Gefühl geben, aber dadurch eben auch ihre Wirkung haben, dass der Auftritt dadurch besonders gut gelingt. Wir haben dafür unter anderem auch um Einsendungen und Teilnahme und Berichte eurerseits gebeten, haben da tatsächlich auch was bekommen. Herzlichen Dank dafür und werden auch im Lauf dieser Folge darauf eingehen. Lieber Karl, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, in den Vorgesprächen kam der Impuls da so ein bisschen von dir in diese Richtung, als du mit mir auch darüber gesprochen hast, dass du immer wieder erlebst, wie Chöre sich vor allem bei Konzerten Sorgen oder Gedanken darum machen, aus welcher Richtung tritt man auf, in welcher Hand hält man die Mappen, trägt man das, macht man dies, macht man jenes. Da hast du vor allem auch sehr lebendig davon erzählt, weshalb ja dieses Thema zustande kam. Und deswegen frage ich dich zuallererst mal, wenn du an Chorrituale für einen Auftritt denkst, was kommt dir zuerst in den Sinn?
Ja, also auf jeden Fall ist die allerwichtigste Frage, ob die Mappen, auf welcher Seite die Mappen gehalten werden. Das ist extrem wichtig. Naja, kleiner Spaß am Rande. Die Sängerinnen und Sänger des Universitätschors Lübeck wissen warum, weil sie mich bei meinem letzten Konzert da kurz vorm Auftritt fast noch zur Weißglut gebracht hätten mit dieser andauernden Frage. Wobei man dazu sagen muss, dass wir da auch in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck aufgetreten sind. Wo, also manchmal hast du ja so in Kirchen, ne, da hast du ja vielleicht eine ganz lange Kirche, wo dann so ganz lange der Chor zu sehen ist und das Publikum ganz viel Zeit hat zu gucken und dann Reihe plötzlich sieht,
voll aufzieht.
Ach du meine Güte. Die eine Person auf der linken, die andere auf der rechten Seite, das muss ja ein schrecklicher Chor sein. Aber in der Musik- und Kongresshalle ist halt, da kommst du aus den Seitentüren raus, da wirst du ja kaum gesehen. Die Zeit, die du die Mappe trägst und dich das Publikum sehen kann, beträgt pro Sängerin oder Sänger circa, weiß ich nicht, eine Sekunde, lass es 2 Sekunden sein für die etwas langsameren unter uns, mich inklusive. Also, das war wirklich so, das war jetzt nicht der Aufhänger für die Folge, der kam tatsächlich von einem Sänger aus dem Universitätschor, der sagte, aber das ist doch ein guter Anlass, darüber mal zu sprechen. Genau, und deswegen haben wir das getan. Ja, also das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Und ich habe aber schon gehört, dass du da auch Strategien entwickelt hast, damit solche Kleinigkeiten dich vor Konzerten nicht mehr aus der Ruhe bringen müssen.
Ich weiß nicht, ob das eine Strategie ist, aber ich habe halt einfach klar geäußert, Leute, ich bin hier angestellt bei euch und in der Regel ist das bei meinen Chören so, dass ich also Angestellter bin, noch nicht mal irgendwie Vereinsmitglied. Das heißt, für mich auf dem Blatt habe ich schon mal überhaupt keine Entscheidungsbefugnis dazu, wie ein Verein in Erscheinung tritt. Und zweitens bin ich angestellt, um Musik zu machen. Und für mich hat das Musikmachen nichts damit zu tun, in welcher Hand ihr die Notenmappe haltet, bevor ihr anfangt zu singen. So rum. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht tief genug in der Materie und weiß da irgendein Geheimnis nicht, dass es doch etwas ausmacht, wenn man die Mappe rechts hält. Vielleicht sind dann die hohen Töne leichter zu singen. Ich habe keine Ahnung.
Da muss meine Studie her jetzt.
Ich weiß nur, dass ich all meinen Chören gesagt habe, Leute, ihr fragt mich das bitte nicht vor dem Konzert. Ich gebe euch keine Antwort darauf und ich habe ehrlich gesagt auch kein Interesse daran.
Also ich muss ja jetzt der Fairness halber auch nochmal dazu sagen, ich rege mich jetzt natürlich darüber auch gerne auf und ich fand es sogar fast noch ein bisschen lustig vor dem Konzert, wobei dann wurde es noch einmal gefragt und dann war ich wirklich kurz davor, es nicht mehr lustig zu finden, aber
man darf sich auch aufregen, lieber Karl, das ist erlaubt.
Nein, ich habe da einfach gesagt, halte die Mappe weg vom Publikum, gut, Punkt, aus, Ende. Aber aber ich muss natürlich der Fairness halber jetzt auch dazu sagen, ich bin schon auch jemand, der in Konzerten auch, also wenn ich anderen zugucke, schon auch auf, also jetzt nicht direkt auf das Mappe tragen, also das Beispiel jetzt tatsächlich ist mir wirklich egal, aber ich bin schon auch, zum Beispiel gibt es da einen berühmten deutschen Knabenchor, bei dem es mich schon jahrelang gestört, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt gerade ist, weil er unter neuer Leitung ist, aber habe ich länger nicht gesehen, jahrelang gestört hat, dass da irgendwie so 80% des Chores auswendig singen dann bei den Konzerten und 20% aber dann noch eine Mappe in der Hand haben. Und dann aber auch zwischendurch einige dann die Mappe vor sich auf den Boden schmeißen oder wieder aufheben, weil das eine Stück auswendig, das andere nicht und so. Solche Sachen fallen mir ehrlich gesagt als Zuschauer schon auch auf. Und da denke ich mir auch manchmal, ach, es ist irgendwie schade, weil es so diesen, ansonsten so den Vortrag so ein bisschen mindert, aber andererseits weiß ich auch, das ist eigentlich überhaupt gar kein Grund, das ist halt.
Also das, was du da gerade beschreibst, ist ja auch, finde ich, nochmal eine Extremform, wo ich dir auch zustimmen würde, weil das für mich als Zuschauer erstens auch optisch eine gewisse Unruhe herstellt und ich weiß nicht, als Sänger fände ich das, glaube ich, auch seltsam, wenn ich einmal die Noten in der Hand halte, einmal nicht, ja. Hin und her im Konzert. Ja, also müsste man wahrscheinlich mal wieder nach Franken schauen und gucken, wie es da jetzt ist. Aber
ja, weiß es einfach ansonsten,
alles. Ansonsten ja, ich finde, es ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also ich hatte letztens einen Auftritt mit einem Chor und da kam eine Sängerin nach dem Auftritt auf mich zu und das Einzige, was sie zu dem Auftritt zu sagen hatte, war, ja, wir sind ja völlig ungeordnet abgegangen.
Ich meine,
und man da muss das... Ich dann ihr gegenüber auch, also wenn das unser einziger Kritikpunkt ist, dann haben wir wirklich verdammt gut musiziert.
Krasses Konzert gewesen. Ich meine, man muss das auch, glaube ich, natürlich müssen wir das jetzt auch ein bisschen in einer anderen, nochmal aus der Perspektive sehen. Wir haben das schon so häufig gemacht und wir sind da, glaube ich, einfach so tiefenentspannt. So, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja nun wirklich meine ganze Jugend lang irgendwie gefühlt jede Woche mindestens 2 Auftritte, im Durchschnitt wahrscheinlich sogar 3 gehabt, wenn man die ganzen Tourneen noch mitzählt und kleineren Auftritte hier und da. Und da ist man ja so häufig in anderen Situationen, andere Chorgröße, anderes Podest, andere Kirche, was weiß ich was. Ich bin da einfach persönlich auch ein bisschen abgehärtet und habe deshalb vielleicht auch manchmal nicht immer so das Verständnis dafür gehabt, dass Leute natürlich, die das jetzt vielleicht noch nicht so viel machen und für die das vielleicht auch in Anführungszeichen nur ein ganz normales Hobby ist, einmal pro Woche zur Chorprobe und dann gibt's mal 2-mal im Jahr irgendwie ein großes Konzert, dass das für die natürlich irgendwie dann schon so ist, dass sie sagt, wenn ich dann schon auf so ein Konzert hinarbeite, dann soll eben auch wirklich alles perfekt sein. Und insofern kann ich das schon auch verstehen, auch wenn, ist halt eine andere Perspektive, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, ich bleib dabei, es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ja. Die Fragen an sich sind berechtigt, gar kein Thema. Also auch, dass man im Vornherein klärt, was ziehen wir überhaupt an? Gibt es sowas wie eine einheitliche Chorkleidung oder so? Das sind ja wichtige Themen. Aber wenn es zum Beispiel jetzt wie in deinem geschilderten Fall passiert, dass du wirklich im selben Projekt vor dem Konzert mehrfach dieselbe Frage gestellt bekommst, Also auch trotz vielleicht einer schon mal gegebenen Ansage oder so. Oder
nee, jetzt nochmal.
Zu der Kleidung.
Nee. Das war in dem Fall, muss ich jetzt den Korn schützen, denn das war nicht so, sondern ich habe einfach in den ersten beiden Malen gesagt, das ist mir egal. Und das war sozusagen der Fehler, weil ich tatsächlich in dem Moment, also das war wirklich kurz vorm Konzert. Wir hatten in der Musik- und Kongresshalle nur eine Anspielprobe. Und in dieser Anspielprobe, wir haben die Generalprobe woanders machen müssen. Und das ist nicht schön bei so einem großen Werk wie Elias und bei so einem großen Raum. Und so und mit zwei Line-Ensembles da nur diese eine Anspielprobe kurz vor dem Konzert zu haben. Und dann wird in dieser Probe diese Frage gestellt. In diese Situation musste ich begeben. Deswegen habe ich den Fehler gemacht zu sagen, es ist mir egal. Und das schien offensichtlich die Leute nicht zufriedenzustellen.
Ja, okay, also ich habe das dann inzwischen so gelöst, zum Beispiel bei Cantamus, da gibt's jetzt einfach einen Beauftragten dafür, der das festlegt. Also der auch, bevor wir aufgehen, so den Chor zurechtstellt und sagt so, hier, also ich bin jetzt Robert, so auf die Art, ich stelle mich da hin und ihr stellt euch jetzt mal so auf, wie wir auf der Bühne stehen und anhand dessen gehen wir rein und da wird auch festgelegt, was die Mappen und so weiter sind. Also ich habe es halt delegiert. Und zur Kleiderfrage ist das tatsächlich mal in einem Chor so weit eskaliert, dass dann irgendwelche Leute in der Probe eine Abstimmung machen wollten über irgendwelche Kleidungsgeschichten. Und nach 5 Minuten habe ich irgendwann gesagt, okay, 5 Minuten sind in Ordnung, aber jetzt geht mir langsam zu viel Probenzeit dafür verloren. Ja. Klärt das bitte entweder danach oder macht's wie immer. Also ich glaube, da war auch dieser Gedanke dahinter, wir haben was Neues zu machen oder so. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Es muss alles mal besprochen werden. Aber zwei Einschränkungen. Erstens, ich finde nicht unbedingt mit der künstlerischen Leitung, es sei denn, die künstlerische Leitung sieht da einen Zusammenhang mit der künstlerischen Qualität der Darbietung und zweitens alles im Verhältnis.
Ich muss sagen, dass ich ja auf der anderen Seite, das mag vielleicht auch einige verwundert haben, ich war zum Beispiel sehr obsessiv, was, also gut, aufstehen und hinsetzen während des Konzertes, da habe ich dann auch einen eigenen Plan gemacht, das ist natürlich irgendwie auch klar. Gerade beim Elias ist das gar nicht so einfach, weil du hast, es will jetzt nicht mehr nur auf diesem einen Projekt herumreiten, das passiert ja ständig. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Projekt. Genau, aber da hast du ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wo du wirklich mal am Stück den Chor gar nicht hast und dann musst du dich vielleicht auch mal mitten im Stück mal hinsetzen oder aufstellen, damit es überhaupt irgendeinen Sinn ergibt und sowas. Das ist ja gar nicht so ohne. Aber was ich vor allen Dingen auch, wo ich sehr obsessiv war, war die Applausordnung am Schluss. Das ist nämlich was ich tatsächlich selber auch gar nicht mag, wenn das am Schluss so unklar ist. Also insbesondere, wenn es irgendwie noch eine Ansprache geben soll aus irgendwie vom Vorstand am Ende oder irgendwelche Hinweise, Kollekte, dies, das, Ananas, ne? Oder wenn auch irgendwie Präsente an die Soli und Dirigenten oder wie auch immer verteilt werden, dann tritt manchmal diese Situation ein, dass wenn man das vorher nicht bespricht, dann sind wir irgendwie schon 3-4 Mal rein und raus gegangen und eigentlich denkt man schon so, ja gut, jetzt reicht's aber auch, ja, der Applaus ebbt schon ein bisschen ab und dann ist der Applaus schon so am Abebben und du weißt, jetzt ist der Punkt, jetzt gehen wir ab und dann kommen plötzlich die Leute mit den Blumen an und sowas und sowas. Das wiederum ist tatsächlich was, da bin ich jetzt wieder, da habe ich dann wieder meinen Punkt, wo ich denke, ah nee, sowas mag ich nicht, das ist mir dann unangenehm. Ja. Ich möchte dann irgendwie, dass das irgendwie schlüssig am Ende von der Bühne geht, im wahrsten Sinne des Wortes am Ende. Ja.
Okay.
Also da
haben wir tatsächlich unterschiedliche Sichtweisen, weil wie gesagt, auch da sage ich, das sehe ich nicht in meiner Verantwortung tatsächlich. Also für mich ist mit Verklingen der Musik zumindest die Entscheidungsgewalt, um es mal so zu sagen, eigentlich von mir weg. Und wenn das dann andere in die Hand nehmen mit den Blumen und so, dann überlasse ich denen das. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich bis jetzt diesbezüglich keine unpassenden Erfahrungen oder so gemacht habe. Also bis jetzt ist das halt immer ziemlich gut gelaufen.
In meiner Verantwortung sehe ich das auch nicht, aber ich bin so, dass mir das dann unangenehm ist, wenn das am Schluss irgendwie so unkoordiniert ist, weißt du? Das ist
mein Problem. War dir das schon mal als Zuschauer unangenehm?
Ja.
Ja.
Aber
mir auch.
Aber,
also da könnte ich jetzt
okay.
Da könnte auch
also so vom Verständnis, wenn man einfach so merkt, okay, irgendwie und jetzt wissen wir gar nicht, was los ist und müssen wir jetzt noch klatschen oder nicht und so,
Ja, gut. Ja, genau.
Auch das ist am Ende alles nicht so schlimm, aber so hat jeder, glaube ich, seine um das jetzt noch mal sozusagen zusammenzuführen und versöhnlich zu gestalten. Ich glaube, so hat jeder einfach wirklich seine individuellen Sachen, die ihm oder ihr wichtig sind und die dann da irgendwie unbedingt geklärt werden müssen, ja?
Ja, ich verstehe auch, wie gesagt, zu einem gewissen Grad, dass es zum Gelingen des Konzertes beitragen kann, wenn man, wie soll man sagen, auch innerlich gesammelt eine Bühne betritt.
Ja.
Also sich vorher auch so fokussieren kann und so in einen gewissen Tunnel kommt, um in so eine gewisse Konzertstimmung zu gehen. Ja? Und dafür können solche Parameter natürlich hilfreich sein.
Ja. Ja?
Es geht ja, wie gesagt, hier vor allem um die Spitzenwerte, um es mal so zu sagen, wenn dann schon in den Proben solche Diskussionen losgehen, wo ich mir denke, du, wir können gerade froh sein, wenn wir die Motette geradeaus zu Ende bekommen oder so. Und du denkst gerade drüber nach, ob die Schuhe offen oder geschlossen sein sollten. Okay. Aber ja, also wie gesagt, es ist ja auch das Konzert, Kleidung tragen zum Beispiel, ist ja so eine Art, also manche beschreiben das wirklich als, ich schlüpfe in eine gewisse Uniform und komme dadurch in eine andere Stimmung. Mhm. Und das gibt vielen eine ganz besondere Energie fürs Konzert und für den Auftritt. Also kleinreden will ich das gar nicht, nur gerne ins Verhältnis rücken. Und wie gesagt, manche Entscheidungen meiner Meinung nach hängen nicht von der künstlerischen Leitung ab. Es gibt künstlerische Leitungen, die meinen, es muss von ihnen abhängen. Das ist Typsache. Aber ja, ich verstehe natürlich auch, wo das herkommt, weil wenn du die ganze Zeit im Probenmodus immer in der Verantwortung stehst und alle Entscheidungen triffst, dann wird dieses Prozedere natürlich auch von den anderen auf die außermusikalischen Dinge übertragen. Also wie du es auch sagst, das kann man den Leuten gar nicht vorwerfen, aber auf der anderen Seite muss es auch klar sein, wenn dann einfach mal die leitende Person sagt, ist jetzt nicht mein Thema, das könnt ihr für euch lösen.
Ja, und für mich war es meiner Meinung nach im Prinzip ein witziger Wechsel, Schrägstrich nicht Wechsel, weil ich ja im Kreuzchor damals als Chorpräfekt genau diese Person war, an die das abgetreten wurde. Das heißt, ich war eben dafür zuständig, vor dem Konzert alle aufzustellen, zu klären, wer geht wo auf, was passiert, nochmal zu gucken, sehen alle halbwegs okay aus. Und deswegen, also diesen Teil zum Beispiel so vorher aufstellen und wir gehen jetzt da lang und so, das mache ich ehrlich gesagt auch immer noch ganz gerne. Und das ist wahrscheinlich sozusagen das Problem. Wenn man das dann, den Teil macht, dann wird man halt auch gefragt, wo die Mappe hin muss. Ja. So, ich will da jetzt aber nicht ständig drauf rumreiten. Mir ist noch aufgefallen, vielleicht gehört eben dieses, es möchte gern alles ein bisschen sortiert sein, eben, du hast es schon gesagt, dass man so in diesen Tunnel kommt, dass einen dann nichts mehr ablenkt, weißt du? Und dass man dann nämlich, und jetzt komme ich zu einer ersten Einreichung, dass man dann nämlich folgendem Ritual folgen kann, das Konzert genießen. Das war eine der Einreichungen.
Auch als ausführende Person, ja.
Auch als ausführende Person und eben auch vielleicht wohl wissend, dass nicht alles perfekt laufen wird. Das ist vielleicht...
Das wird es nie. Das ist schon der erste Teil des Genusses. Das Wissen, dass es das Perfekte ja nicht gibt, aber man sich stetig drum bemüht, so nah wie möglich ranzukommen.
So, genießen. Es wurde noch gesagt, an die tollen Menschen im Chor erinnern, dass man das jetzt zusammen schafft. Und dann fand ich noch ganz interessant, die Person auch noch gesagt, dass das Konzert die Energie und Stimmung einer ganz tollen Probe hat. Da habe ich erstmal kurz gestutzt, weil ich persönlich ja mal so dachte, okay, ja, Konzert ist ja doch irgendwie eine andere Energie eigentlich als eine Probe. Das ist aber, glaube ich, auch von Chor zu Chor ein bisschen unterschiedlich. Man sagt ja manchmal so, es gibt so Konzertchöre, die dann wirklich erst so im Konzert nochmal so 50% drauflegen, gefühlt von den letzten Proben, und andere, wo das eher so halbwegs linear oder wie auch immer sich so annähert oder exponentiell sich am Schluss annähert, keine Ahnung.
Die sogenannten Turniermannschaften, genau.
Ja. Also so, das ist sicherlich unterschiedlich. Also für mich ist ein Konzert fühlt sich doch nochmal anders an. Also ich denke da nicht so sehr an Proben, sondern ich denke dann eher jetzt fassen wir es zusammen, das ist jetzt der Höhepunkt und dann.
Das sind für mich immer zwei Teile eines Projektes. Ja. Der riesengroße Teil sind die Proben, aber die Konzerte stehen für sich auf einem ganz anderen Sockel. Wie gesagt, das fängt mit Kleidung an, das fängt mit dem anderen Ort an oder geht da weiter. Und ja, also wie das jetzt auch gerade schon in deiner Schilderung durchkam, auch dieses, man sammelt sich vor diesem Konzert und wird sich bewusst, was es Besonderes ist, auch mit den anderen zusammen zu musizieren. Das hat ja quasi auch so eine gewisse Choreografie. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, einer dieser ganz, ganz großartigen Begriffe, der vielleicht auch unter dem Hauptbegriff Rituale dazukommen kann, eine Choreografie. Ich bin auch gerade dabei, das insofern zu lernen, dass es wirklich an Wichtigkeit gewinnt, meine Chöre oder Ensembles vor dem Auftritt einfach nochmal für einen kurzen Moment zu versammeln.
Ja.
Und letztens hat ein Chormitglied mir gegenüber einen Wunsch geäußert in der Probe, und zwar, dass ich für jedes Stück, dass ich arbeite, irgendwie ein Schlagwort finde. Das also entweder eine Beschreibung des Stückes oder des Charakters oder der Darbietung darstellt oder so. Und den Gedanken habe ich jetzt angefangen zu übernehmen, für Konzerte und Auftritte herzunehmen.
Ja.
Also einfach vor dem Konzert einen Kreis mit dem Chor zu bilden und dann einfach ein Schlagwort oder einen Satz oder irgendwie rein zu geben. Das war jetzt zum Beispiel letzthin beim Cantamus-Programm, als wir da auf Frankenreise waren, war das der Satz schwierig, aber nicht schwer.
Ja, gut.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auf jeden Fall, also ja, es hat einfach dieses, es hat alles zentriert vor dem Auftritt und das ist so eine Art Choreografie, Ritual irgendwo dazwischen, wo ich sage, das hilft natürlich total, das Sammeln. Nicht nur im Laienchorbereich, sondern ich glaube auch Profis würde das helfen. Ich weiß noch nicht, wie sehr die da darauf ansprechen würden. Oder ob da jeder sagt, du, lass mich mein Ding vorbereiten, wie mir das passt. Ich funktioniere dann auf der Bühne oder so. Keine Ahnung, da hat man auch schon alles Mögliche erlebt.
Ja, also ich kenne das auch, wenn ich mit Körn mehrere ähnliche Konzerte hintereinander hatte oder so Konzertreisen oder sowas. Dann habe ich das auch manchmal gemacht, dass ich so nochmal, das war jetzt weniger so ein Schlagwort, als heute achten wir nochmal besonders irgendwie auf das oder so. Und mir ist da manchmal aufgefallen, dass es auch, das ist ja auch wieder so ein interessanter psychologischer Effekt, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, heute achten wir besonders darauf, dass die Schlüsse schön werden oder sowas. Und manchmal ist es dann, dass so Sachen, die irgendwie im letzten Konzert nicht funktioniert haben oder wo es irgendwie, wo irgendwas schiefgegangen war, und das habe ich dann natürlich nicht gesagt, ich habe ja nicht, da ist ein Schluss schiefgegangen, da habe ich nicht beim nächsten Mal gesagt, heute achten wir besonders auf die Schlüsse, sondern eben genau irgendwas anderes. Und dann gehen die Sachen manchmal so von selbst plötzlich, gehen sie wieder so. Es ist irgendwie so ein ganz interessanter Effekt. Man konzentriert sich eigentlich auf was anderes. Wahrscheinlich entspannt man sich dann deshalb an anderen Stellen, die eben jetzt gerade gar nicht so gefragt sind. Und dann, also das kann man vielleicht auch tatsächlich als Chorleiterin, Chorleiter da strategisch sogar einsetzen, dass man dann irgendwie das macht. Insbesondere deshalb, weil es ja auch je nach Chor manchmal so ist, dass die Leute vielleicht selber sehr wohl gemerkt haben, was beim letzten Mal nicht so gut lief. Und dann gibt's ja so manche Persönlichkeiten, die das dann schon auch mitnimmt und die dann vor so einem Konzert auch so sind, oh Gott, heute muss das aber wirklich, oh, diese Stelle nicht schon wieder. Ah. Und wenn man da so ein bisschen nochmal einen Fokus wechseln kann, ist es natürlich auch gut.
Ach, nennen wir doch die Dinge so, wie sie sind. Manchmal merken die auch selber Sachen, die wir da vorne gar nicht mitbekommen.
Ja. Ja, das sowieso. Da höre ich ja auch manchmal, oh, das war ja ganz, ganz schlimm an dieser Stelle. Und ich so, was?
Das war doch wunderbar.
Also ich.
Nee, also der Alte hat da völlig falsch eingesetzt.
Also ich habe mich gefreut. Ja, also sowas gibt's natürlich auch immer. Aber das ist ganz witzig. Dazu passt, glaube ich, eine andere Einsendung auch.
Von ich finde das sehr geschickt, wie du das machst, dass du die so spielerisch reinbringst. Finde ich sehr gut.
Mein Ironiedetektor ist nicht ganz eindeutig, aber ich gebe Mühe, ja.
Nein. Du, ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Ich bin nicht mehr fähig für Ironie.
Okay, alles klar. Ist notiert. Und zwar passt dazu eigentlich ganz schön ein Kollege, den wir beide kennen, schreibt, das Ritualhafte bei mir ist vermutlich, dass ich vor und nach den Werken versuche, immer wieder Blickkontakt zu den Mitmusizierenden auf und die Stimmung wahrzunehmen und diese dann, falls nötig, zu beeinflussen. Also zum Beispiel alle einzuladen, sich in das Stück hineinzufühlen, alles möglichst intensiv zu gestalten und nach dem Beitrag, wenn es gut war, gut in Anführungszeichen, weiß ich, was das bedeutet, versuche ich, das die Beteiligten gerne direkt wieder wissen zu lassen, damit die Wirkung eventuell auf das nächste Werk übertragen werden kann. Vermutlich methodisch nicht ganz ungefährlich, aber mir ist es wichtiger, mit Spaß als mit Angst zu musizieren, in Klammern zu lassen.
Lieber Herr Kollege, ganz herzliche Grüße und ich finde, das ist eine wunderbare Einstellung.
Das finde ich auch. Und ich würde sagen, ich weiß nicht.
Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, deswegen sprich du mal weiter.
Ich weiß gar nicht, ob es methodisch so gefährlich ist, weil die Sache ist ja die, was wir gerade hatten. Wenn wirklich was großartig schiefgegangen ist, also wenn was großartig schiefgegangen ist, haben es alle gemerkt. Und was bringt es dann, danach irgendwie schlechte Laune zu verbreiten? Es haben sowieso alle gemerkt. Es werden sowieso alle schlechte Laune haben, weil es steht ja niemand in diesem Chor, der sich denkt, richtig gut gelaufen, richtig gegen die Wand gefahren. Sondern es werden sowieso alle schlechte Laune haben.
Das gibt's auch.
Und was, ja, na gut, ja, jetzt Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nee, es ist immer schön, wenn man dann direkt Bilder dazu im Kopf hat, wo das mal so war.
Aber ich meine ja nur, also insofern weiß ich nicht, inwiefern es jetzt schlimm ist, danach trotzdem zu lächeln und zu verbreiten, pass auf, okay, wir wissen alle, was gerade passiert ist. Egal, es geht jetzt trotzdem gut. Ich hab euch trotzdem lieb und wir werden das jetzt zusammen hier gut weitermachen. Also
ich glaube, worauf man mehr achten muss in so einer Situation, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist mir schon passiert, ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, denen das auch passiert ist, dass man dann selbst nach so einer völligen, nennen wir es mal Katastrophe, nicht anfängt, irgendeine Spannung zu verbreiten oder eine Anspannung zu verbreiten, dass man jetzt so auch körperlich und auch mimisch vermittelt, das darf jetzt aber nicht nochmal passieren beim nächsten Stück oder so. Und ich glaube, sowas macht man vor allem sehr unterbewusst. Und da würde ich sogar sagen, dass es nicht pädagogisch kritisch ist, sondern umso hilfreicher, einfach auch ein Lächeln zu verbreiten. Also vielleicht schlägt das auch so in die Kerbe, die du meinst.
Ich glaube schon. Und ich hab mir dann angewöhnt, weil das, glaube ich, genau wie, ist, wie du sagst, dass das unterbewusst passiert, habe ich mir dann angewöhnt, bewusst zu reagieren. Das heißt, in dem Moment, wo sowas passiert, gucke ich dann tatsächlich, je nachdem, was es für eine Art von Unfall ist, der da gerade passiert, entweder so halb amüsiert, halb sozusagen, oh, was soll das denn? Oder tatsächlich irgendwie so ein bisschen ernst nach dem Motto, ey, jetzt aber mal konzentrieren. Mache das in dem Moment, damit das einmal raus ist, dann habe ich das einmal sozusagen von mir losgelassen. Und wie gesagt, meistens ist es ja so, dass es alle auch merken. Manchmal, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel arbeitet, kann es auch mal sein, dass einige nicht gemerkt haben, dass was schief gegangen ist, aber so die kleineren zumindest. Gut, aber dass man es einmal rauslässt und danach dann eben, genau wie du gesagt hast, sich wieder entspannen kann, sagen kann, okay, und jetzt aber vermittle ich wieder, es geht weiter, alles ist gut, wir kriegen das hin. Und
ja, genau. Also ich sehe da pädagogisch nichts Gefährliches darin. Es sei denn, man verwendet es so, dass die anderen merken, ja, das verwendet man jetzt eben aufgrund von irgendwelchen pädagogischen Ansätzen und es wirkt nicht authentisch.
Ja.
Das kann auch passieren. Und dadurch kann sich ja sowas auch abnutzen. Das heißt, die Leute, die du vor dir hast, könnten sich dann auch immer denken, ja gut, das macht er halt jetzt, weil er es immer macht. Aber es hat halt dann den Effekt nicht mehr. Das könnte natürlich passieren, aber ich glaube, wenn man vor allem so authentisch und ehrlich musiziert, wie das da beschrieben wird, also auch wirklich sagt, der Spaß ist unterm Strich auch mal wichtiger, dann glaube ich nicht, dass das passieren kann.
Genau. Ich glaube, das ist, wie du es gesagt hast, wenn das zusammenpasst mit dem, wie man sonst auch ist, in Proben auch oder so und da auch eher locker unterwegs ist, dann wird das, glaube ich, nicht zum Verhängnis. Pass auf, ich versuch's wieder mit einer Überleitung. Der Kollege hatte vorher auch noch geschrieben, bevor er dann darauf kam, was ich übrigens auch nochmal sagen will, ganz, ganz toller Input, vielen Dank, dass ihm nicht so richtig was konkret eingefallen ist, was nennenswert wäre. Vorher auf die Toilette gehen müssen vermutlich die meisten.
Ja, zu viele vor allem.
Da kenne ich auch schöne Geschichten dazu, vor allen Dingen in so Kirchen, wo nicht noch ein Gemeindehaus nebenan ist oder so, wo dann manchmal nur so ein oder zwei Toiletten in der Kirche sind.
Dann kommt die Schlangenbildung. Und dann vor allem, wenn das Toiletten sind, die auch für die Konzertbesucher zugänglich sind, dann wird's richtig schwierig.
Das ist ganz schlimm. Und also ich habe tatsächlich schon mal eine Johannespassion, das ist ja jetzt auch kein ganz kurzes Lied, ne? Eine Johannespassion hat tatsächlich, da habe ich Evangelist gesungen, hat mal eine Viertelstunde später angefangen, weil halt noch die Hälfte des Orchesters auf Toilette war. Also ich glaube irgendwie von den Solistinnen auch noch. Aber ja, das ist immer, da muss man immer gut planen und gut rechtzeitig da noch mal vorbeischauen, sonst wird es eng. Und eine ähnlich schöne Einsendung fand ich auch von einem Sänger eines meiner ehemaligen Chöre, antwortete, Einsingen ist bei mir immer so ein Ritual. Woraufhin ich antwortete, was für Chorleiter machen denn bei sowas mit?
Ja,
Einsingen machen wir wohl auch meistens vor dem Konzert. Ne?
Ach so, ist das nochmal ein Einsingen extra vor dem Konzert oder wie ist das dann?
Genau, also das ist natürlich spannend, das kommt ein bisschen drauf an, hat man eine Anspielprobe gehabt?
Ja.
Manchmal, wenn man eine Anspielprobe hat, macht man nicht nochmal ein extra Einsingen. Manchmal macht man, das habe ich wahrscheinlich, wenn Anspielprobe war, am meisten gemacht, so ein Mini-Einsingen, so irgendwie, wir summen nochmal was.
Mhm.
Manchmal ist es auch gar nicht möglich. Zum Beispiel, wenn man in der Kirche ist, wo wieder bei dem Thema sind, kein Gemeindehaus nebenan ist, die Lübecker wissen halt, wovon ich rede, wo kein Gemeindehaus nebenan ist und man schlechtes Wetter draußen ist, also im Sommer geht es ja, da gehst du raus und summst da noch ein bisschen, aber du musst quasi in der Kirche stehen, wo auch schon alle Leute sind, kurz vor Konzertbeginn, ja, dann singst du da auch nicht mehr ein, dann muss es auch vorher gereicht.
Ja, ich oute mich, ich mache das tatsächlich gar nicht. Also wenn ich eine Stellprobe hatte, kommt von meiner Seite kein Einsingen mehr zum Konzert. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass für mein Dafürhalten Stellprobe und Konzert in der Regel nicht so weit auseinander liegen, zumindest in den Organisationsstrukturen, wie ich das habe. Oder dass ich glaube, die Stimmen sind so in Schwingung gewesen und so eingestellt, dass sie auch über die Pause hinweg das noch halten und bringen. Da gibt es bestimmt sehr, sehr viele verschiedene Ansichten und auch verschiedene Lehrwerke darüber. Aber ja, also ja, kann man ganz unterschiedlich halten. Und natürlich könnte man auch zum Ritual machen. Könnte ja auch so ein Ritual eben, wie vorhin auch gesagt, zum Sammeln sein, um sich wieder zusammenzufinden, auf jeden Fall. Spricht nichts dagegen.
Nee. Ich weiß noch, früher im Kreuzchor wurde bei uns dann meistens irgendwie, wenn es so Bachoratorien waren, wurde irgendwie ein Choral dann meistens vorher nochmal angestimmt, irgendwie beim, weiß ich nicht, befiehl du deine Wege oder
ja.
Wie soll ich dich empfangen bei Weihnachtsoratorium natürlich, um mal wieder unser allerliebstes Lieblingsstück hier vorzulegen.
Ich habe das beim Harry Potter Projekt erlebt, bei diesem großen Marathon mit dem Orchester und allem drum und dran, dass der Dirigent einfach zum Schluss der Generalprobe, die am selben Tag stattfand wie das erste Konzert, einfach nochmal den Anfang des Films gemacht hat, die ersten 3 Minuten. Egal wie es lief, der hat es einfach nochmal anspielen lassen zum Ende der Probe und hat gesagt, bis heute Abend. Also er hat einfach damit geendet, womit das Konzert startet. Und das schien mir auch ein für ihn sehr wichtiges Ritual gewesen zu sein. Einfach alles quasi wieder auf Anfang zu stellen und bereitzustellen, dass man dann da anfängt, wo es auch wirklich losgeht. Stelle ich mir gerade bei unseren Chorkonzerten vor, wenn man dann einfach zum Schluss des Ansingens nochmal das erste Stück ansingen lässt oder so. Habe ich noch nie gemacht, ist aber auch bestimmt auch ein sehr interessantes Ritual.
Ja, manche machen das ja auch gerne, die Generalprobe oder Anspielprobe quasi spiegelverkehrt zur Konzertreihenfolge zu machen. Und dann passiert das natürlich auch, dass man irgendwie mit dem letzten anfängt und dann irgendwie man beim ersten meistens wahrscheinlich nur noch einmal durchsingen kann oder so, weil bestimmt schon die Probenzeit knapp bemessen war oder sowas.
Ja, und ich finde, da geht's dann schon jetzt langsam rüber in den wirklichen Ritualbegriff. Also, dass man auch einfach gewisse Proben oder gewisse Abläufe immer gleich strukturiert, weil man wahrscheinlich auch ein funktionierendes Konzept dahinter vermutet, oder?
Weil man ein funktionierendes Konzept dahinter vermutet und das vermutet ist natürlich schon richtig formuliert, weil wir es ja meistens nicht wissen, sondern es ist halt irgendwie so, ja, hat halt irgendwie geklappt, könnte vielleicht auch noch besser klappen, aber wer weiß, keine Experimente. Nee, das ist sicherlich das eine und na klar, es ist, was wir vorhin schon mit dem Tunnel hatten und dieses, man will jetzt in Konzert sozusagen in das Konzert reingehen mit einem gewissen Fokus, da hilft es natürlich, wenn Abläufe immer ähnlich sind und es nicht so stark variiert, weil dann irgendwie alle ein bisschen wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich ist es ja zum Beispiel auch so, ich finde wirklich immer so Konzerttage sind für mich, also wenn ich an einem Tag Konzert habe, dann ist an diesem Tag Konzert. Also auch wenn das Konzert, wenn da nur noch eine kurze Anspielprobe vorher ist und das dann eigentlich, weiß ich, sage ich, geht 18 Uhr am Samstag los und es ist eigentlich nur noch mal kurz 16:30 eine Anspielprobe, also ist eigentlich bis 16:30 der Tag, könnte ich einen Haufen Sachen noch machen, aber irgendwie hauptsächlich ist für mich an diesem Tag dann Konzert und ich kann dann nicht, ich mache natürlich irgendwas, ich lese nochmal ein Buch, gehe nochmal spazieren oder irgendwas, aber nichts, wo ich jetzt sage, da mache ich jetzt wirklich nochmal was Großartiges anderes an diesem Tag, weil eben schon so dieser Fokus hingeht auf das Konzert und da können sicherlich dann so ritualisierte Sachen eben helfen. Ja?
Kenne ich total und manchmal passiert es mir auch, dass ich dann für meine Verhältnisse zu viel andere Sachen noch am Tag habe und selber dann zu wenig Zeit habe oder sehr, sehr knapp mich irgendwie dann wieder aufs Konzert einfinden muss. Da ist aber für mich eins meiner Rituale, nennen wir es mal so, tatsächlich hilfreich. Ich kenne ja viele Menschen, die irgendwie dann schon den halben Tag, also gerade wenn dann auch irgendwo am Tag noch Anspielprobe ist und man befindet sich schon am Ort, tatsächlich auch diesen ganzen halben Tag schon in Konzertkleidung herumlaufen.
Och Gott.
Ja. Das kann ich überhaupt nicht und ich bin wirklich einer der Menschen, die versuchen, sich so spät wie möglich vorm Konzert erst in Konzertkleidung zu begeben, weil mir das tatsächlich hilft, also als ob man sich dann selber so einen eigenen Umhang anlegt, mit dem man auf einmal in einem anderen Modus ist oder so. Und gerade wenn ich an so einem Konzerttag geschuldet aller Rahmenbedingungen irgendwie trotzdem noch so viele andere Sachen zu tun hatte, die nichts mit dem Konzert irgendwie gleich haben oder auch damit nicht in Berührung kommen, dann hilft mir diese Konzertkleidung oder das Anlegen der Konzertkleidung wirklich das voneinander zu trennen und mich dann doch möglichst schnell noch in die Konzertstimmung reinbegeben zu können. Was mir allerdings immer unmöglich vor Konzerten ist, ist vielleicht auch nochmal diese 15 Minuten Ruhe für mich zu haben. Das scheitert meistens an Räumlichkeiten, aber das wäre auch ein großartiges Ritual.
Ja.
Ich arbeite dran. Aber ja, tatsächlich, also für mich macht die Kleidung stimmungstechnisch tatsächlich einen Unterschied. Und wenn ich die Möglichkeit habe, so wie du es auch sagst, versuche ich im Tag davor, der auch für mich einfach Konzerttag ist, die Betätigungen und Pflichten so einzurichten, dass sie entweder nicht besonders fordernd sind oder nicht besonders ablenkend, so gut es halt eben geht. Ne? Ist auch quasi eine Art Ritual, so wie du es auch sagst.
Also da sind wir wieder beim klassischen hier Konzerthausbetrieb, um noch die zweite Referenz zu unserer Wunschkonzert auf Hogwarts-Folge zu machen. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt noch hören. Ganz tolle Folge. Ja, ja. Da ist man natürlich wieder im Konzerthaus, hat man dann vielleicht seine eigene Garderobe und hat dann tatsächlich die Möglichkeit, sich nochmal zurückzuziehen. Aber in den meisten Settings, in denen wir als Chorleiter unterwegs sind, Schrägstrich waren, ist es so, dass man irgendwo nicht wirklich seine Ruhe bekommt und meistens ist dann doch noch irgendwas und jemand hat noch eine Frage und so. Also das ist echt schwierig. Mit der Kleidung geht's mir, bin ich irgendwie so ein Zwischending. Ich laufe persönlich gar nicht gerne in Anzügen rum. Also ist gar nicht meins. Ich mag das überhaupt nicht. Ich sehe es ein bisschen so wie du auch. Es ist, hat was von Ritual. Jetzt bin ich im Dienst sozusagen, wie so eine Dienstkleidung und dann stimmt sozusagen die Einstellung oder so. Die kommt dann da vielleicht mit. Andererseits mag ich es aber eben auch nicht so sehr, mich dann kurz vorher noch umzuziehen. Insofern, das ist so eine ungünstige Kombination bei mir. Ja, ja. Deswegen komme ich dann meistens, also wenn es jetzt hier zum Beispiel in Lübeck ist, komme ich dann irgendwie, ziehe mich zu Hause um und laufe. Das ist ja alles hier nicht weit, ne? Dann laufe ich halt zum Einsatzort und bin dann ab Anspielprobe schon umgezogen meistens. Aber ja,
so ist das. Man bräuchte so eine Anziehmaschine wie in den, wie heißen die Wallace und Gromit Filme. Ja,
stimmt,
da rutscht man doch aus dem Bett und rutscht quasi in seine Klamotten rein. Quasi, und das wäre, glaube ich, super für dich dann sehr praktisch, wenn du das Umziehen selber dann nicht so magst.
Meins. Ja. Das wäre absolut meins. Ja, ja. Cool. Dass es dann so schnell geht. Ja, ein klassisches Ritual wurde hier natürlich auch noch eingesendet, das vor allen Dingen natürlich am Theater läuft, ist das toi 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 vorher noch unter den Mitwirkenden.
Das man aber nicht erwidern darf, oder? Wie war das?
Mit vielen Legenden. Nee, erwidern schon, die darfst dich nicht bedanken dafür.
Ah, ja, das
richtig in Erinnerung habe. Du darfst nicht Danke sagen.
Genau.
Und das ist so im Theater, gerade im Theater, genau, da sind ja viele, also da ist ja, also Aberglaube ist da, wird da groß geschrieben, also wird sowieso groß geschrieben, aber egal. Ja, und ich habe es nur gesagt, bevor es irgendjemand anders kommentiert. Genau, und das ist natürlich noch, ist jetzt, weiß ich, bei Chören nicht so unbedingt so eine große Sache, glaube ich, das ist so eher vereinzelt. Wir haben uns damals beim Kreuzchor immer vorher nochmal, wenn dann so Aufzug war, mal aneinander vorbeilief, immer nochmal so schnell Handschlag, gutes Konzert oder irgendwie sowas gewünscht, aber ansonsten war das sowas. Eine Einsendung fand ich auf jeden Fall auch noch sehr gut, weil wir die Frage offensichtlich unterschiedlich nach den Ritualen bei Konzerten verstanden hatten. Die Antwort war Weißweinschorle, ohne die geht nix. Woraufhin ich fragte, davor, währenddessen
davor oder danach.
Und bis mir dann klar wurde, es ging um einen Konzertbesuch und nicht um das, um das Mitwirken.
Ja, natürlich, KonzertbesucherInnen können natürlich auch Rituale haben, völlig klar. Ja,
habe ich nämlich auch nicht dran gedacht und war deshalb von der Weißweinschorle leicht überfordert. Dachte, was soll das denn jetzt hier? Also,
vielleicht hilft es der Stimme, vielleicht wissen wir da irgendwas nicht, kann ja auch sein. Mein Professor im Lehramtsstudium hat auch immer drauf geschworen, wenn die zweiten Bässe besonders tiefe Töne haben, dunkles Weizen vorher soll helfen. Keine Ahnung,
und, weiß ich nicht. Und als weiteres Ritual wurde dann auch noch genannt und im Foyer vorher oder während der Pause Leute gucken.
Das, natürlich.
Das verstehe ich auch. Mal gucken, wer ist da, sind die so? Na, sind die heute?
Doch, ein Teil des Publikums kommt ja nur, um gesehen zu werden.
Genau, sind die heute nur zum Sehen da oder wissen die auch was über die Musik oder freuen die sich wirklich über die Musik oder muss man gesehen werden? Ja,
ein bisschen Aquarium.
Ist es mal wieder soweit?
Ich habe noch ein schönes Ritual, also ich finde es zumindest wichtig, ich weiß nicht, ob es schön ist oder ob es auch für die Leute schön ist, mit denen ich es betreibe, aber wenn ich selber mit singe in einem Chor, gehört es für mich dazu, nach verklungener Musik meinem linken und rechten Gesangspartner die Hand zu schütteln und mich zu bedanken fürs gemeinsame Musizieren. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Ritual, weil ich tatsächlich dankbar bin. Erstens ist es mir nicht mehr so oft möglich, mich auch einfach mal in den Chor zu stellen und mitzusingen. Das ist der Preis, den man zahlt, wenn man dadurch auch die Seite wechselt, finde ich. Oder ja, es ergibt sich einfach so. Ich würde es gerne öfter tun, ist aber nun mal so. Und zum anderen ist es auch einfach der Respekt vor der Leistung. Also egal, ob mein Nebenmann, meine Nebenfrau oder wie auch immer, ob die Person jetzt wirklich enorm Tolles geleistet hat oder nicht. Es ist trotzdem zu respektieren, dass man gemeinschaftlich an derselben Sache gearbeitet hat. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und deswegen betreibe ich dieses Ritual sehr gerne, wenn ich selber mitsinge.
Ah ja, das ist interessant, weil, also das kennt natürlich auch aus dem Orchester, die geben sich ja dann auch mal die Hand gegenseitig.
Die umarmen und, sich vor allem inzwischen.
Oder umarmen sich sogar.
Das finde ich auch sehr schön, ja.
Im Chor tatsächlich, denke ich jetzt darüber nach, als ich mitgesungen habe, kenne ich das glaube ich nicht. Ich habe aber auch nach dem Kreuzchor selten in Köln mitgesungen. Beim Kreuzchor muss man ja sagen, das ist ja dann schon wieder so häufige Auftritte, dass das glaube ich so zu so einer Selbstverständlichkeit wird, dass man das halt miteinander macht, dass man das vereinzelt schon tut dann, ne? Dass man irgendwie sagt, Mensch, heute war es aber richtig gut, heute haben wir richtig was abgeliefert so und dann nochmal irgendwie, aber wahrscheinlich, weil man das so häufig gemacht hat, war das nicht so ritualisiert. Wie gesagt, das war eher vor dem Konzert so, dieses hier, gutes Konzert und so. Hm. Und nachher habe ich, glaube ich, ja, auch wenn ich in Chören gesungen habe, auch meistens in Chören gesungen, die zu 80% in den Männerstimmen auch aus Kruzianern bestanden. Insofern
immer die gleiche
hat sich das nicht groß geändert. Und seitdem habe ich einfach nie wieder, habe ich überhaupt noch mal in Chören dann mit, ja, so Ensembles irgendwie mal ausgeholfen, ja, oder sowas. Aber so in richtig
ja
großen Chören habe ich lange nicht mehr
unterwegs mitgesungen.
Das genau, dann eher im solistischen. Und da ist es natürlich auch so, dass man irgendwie hinterher auf jeden Fall irgendwie ja sich umarmt oder je nachdem, in welchem wie gut man sich kennt und wie die Altersunterschiede sind, in die Hand gibt. Ja.
Aber hast du noch so ein ganz markantes Ritual für dich persönlich, das für dich dazugehört?
Ich habe ganz lange überlegt, aber es fällt mir nicht so richtig ein, weil, also klar, einsingen und sowas, aber es ist, also Ritual, ich weiß nicht, das ist
Also du bist keiner, der an der Eingangstür steht und noch dreimal mit dem linken Fuß ans Holz klopfen muss, bevor er die Bühne
überhaupt
betritt
nicht.
Oder so?
Keine Ahnung, ja. Wahrscheinlich habe ich das dafür einfach wirklich das so häufig gemacht, dass, keine Ahnung, ich brauche es nicht und ich habe es auch nie irgendwie so mir angewöhnt und aber also macht, was ihr wollt, solange ihr keine anderen dabei stört.
Richtig. Nee,
was,
überhaupt nicht.
Was euch hilft.
Auch,
also
ich finde es auch gar nicht irgendwie lächerlich, diese Rituale, sondern extrem spannend. Also auch einfach was der Mensch auch selber tut, um einfach sich das Gefühl zu geben. Und ja, also je nachdem oder je weiter man natürlich oben auch in den solistischen Profibereich schaut, also Klavier, Streicher, was auch immer, wie viel man da wirklich bereit ist, noch an solchen Ritualen einzusetzen, um wirklich zu glauben, heute geht alles gut. Also da merkt man auch, wie groß die Drucksituation ist. Und da gibt's ja wirklich die verrücktesten Geschichten und von Leuten, die irgendwie sagen, es muss genau dieses Wasser in meiner Garderobe stehen, weil ich sonst nicht ordentlich Klavier spielen kann und so. Ja, also was man vielleicht rational betrachtet, irgendwie komisch beäugt, aber wo man sich denkt, ja, es geht aber auch so viel um einfach sich gut fühlen. Und da braucht es natürlich auch immer wieder diese Vertrautheit, die durch sowas eben hergestellt wird.
An dieser Stelle noch der Tipp des Tages. Habe ich auch schon an den, bin ich auch schon an den Unicords vor dem Konzert losgeworden. Für diejenigen, die denken, ich hätte da ein tolles Ritual, was ich jetzt anfangen möchte. Wie wäre es mit immer eine Gallery Voice nehmen vor dem Konzert, damit die Stimme so richtig schnuckelig läuft? Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sollte man nicht zu kurz vor dem Konzert machen.
Da klingt die Stimme schnuckelig
die
schön.
Die Dinger brauchen, naja, also wenn du so eine halbe Stunde vorher nimmst,
nicht direkt davor.
Dann passt es. Aber ich habe mal, als ich das noch nicht kannte, aber immer alle sagten, okay, Gallery Voice, super, ist übrigens hier unbezahlte Werbung, ne? Also leider, meldet euch, Gallery Voice, meldet euch, aber
du bist seit letztem Mal ganz schön clickbaitig unterwegs, also das ist schon echt beeindruckend.
Alle immer gesagt haben, okay, Gallery Voice ist ganz super, muss unbedingt mal machen und das auch so einfach, dass es gut läuft. Und dann hatte ich wirklich so ein Konzept, wo ich dachte, ach, heute kann ich das wirklich brauchen. Aber ich wusste halt nicht, dass das so lange braucht und würfel das wirklich 5 Minuten vor einem, denke, und ich war leider auch relativ frühzeitig dran. Das war ein solistischer Auftritt. Ich war relativ frühzeitig dran und musste dann irgendwie dieses Ding mir irgendwie kurz in die Backe klemmen. Es war Gott sei Dank nur ein kurzer Einsatz. Ich musste irgendwie so 3 Takte zu singen. Das ging alles. Aber wirklich kann ich nicht zur Nachahmung empfehlen. Also falls ihr dieses Ritual entwickeln wollt, dann bitte rechtzeitig vorher.
Wie steht es bei Reinigungsmitteln auf der Packung? Bitte erstmal an unauffälliger Stelle testen.
Ja, genau. Ja, da hast du natürlich recht. Hätte ich nicht beim solistischen Auftritt ausprobieren
das
sollen.
Das sagt einem ist, ja keiner. Das nee, muss man nee, wirklich nee. Erst rausfinden. Das
ist Manche Sachen muss man rausfinden. Und jetzt ja. gebe ich meine auf diesem Wege, auf diesem steinigen Wege erworbene Erkenntnis gebe ich jetzt hiermit weiter. So.
Ein großes Opfer, das du da bringst. Ja. Vielen Dank. Wir loben deine Großzügigkeit. Wie heißt das? Wie groß ist deine Güte? Genau.
Ja, ja.
Hervorragend. Ja. Ja, lieber Karl, vielleicht auch noch eine ritualhafte Frage. Hattest du seit der letzten Aufzeichnung wieder ein besonders gutes Stück Kuchen?
Nee. Oder? Nee? Oh, doch, ich glaube, ich hatte irgendein Stück Kuchen, wo ich dann auch noch, da dachte ich dann auch noch. Ich dachte an dich und an das Stück Kuchen und an die
das
Frage vom letzten
Mal. Das ist immer schön, wenn du an mich denkst, lieber Karl.
Aber ich weiß es nicht mehr, was es für ein Stück Kuchen war. Ja,
also,
tut mir leid.
Ich hatte jedenfalls genug für uns beide. Vielleicht auch noch ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ich war ja wieder bei Schülermusikwoche in Bohnlanden, Bergheim-Bohnlanden, in diesem Klostertagungszentrum. Und die haben dort eine eigene Klosterkonditorei. Und da gilt es für uns vom Dozententeam schon zum täglichen Tagesplan. Zählt schon dazu, dass wir in der Mittagspause uns dort hinsetzen, Tasse Kaffee und irgendein Stück Kuchen zu uns nehmen. Und du kannst da nicht daneben greifen. Das heißt, ich hatte die ganze Woche, auch wenn ich das so nicht wollte, aber ja, Versuchung und Widerstehen und so weiter sind manchmal problematische Dinge. Ich hatte so viele gute Kuchenstücke und habe so oft an unseren Podcast gedacht. Mandarine-Mohnkuchen, Himbeertorte, Schneewittchen, Frankfurter Kranz, Bananenroulade. Ich könnte sie alle aufzählen und habe mich so gefreut.
Mir ist jetzt wieder eingefallen, bei welchem ich an dich gedacht habe. Und zwar ein Stück Trüffel Orange vom wunderbaren Café Chudai hier in Lübeck. Bisschen. Große Empfehlung.
Noch nie gehört, klingt aber sehr spannend.
Ja, sehr, sehr, sehr lecker.
Gut, dann haben wir noch zwei kulinarische Empfehlungen rausgehauen. Also wenn ihr in Lübeck seid, wisst ihr, wo ihr hin müsst. Wenn ihr in Baden-Württemberg seid, geht unbedingt hin. Das ist auch landschaftlich wunderbar.
Und mit Gelovy Voice könnt ihr jetzt auch umgehen. Das ist ja quasi auch kulinarisch.
Genau. Da könnt ihr die Zeit zwischen Baden-Württemberg und Lübeck genau mit einem Bonbon Gelovy Voice abdecken.
Nun ja, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Chorleiter.
Auch den, genau. Ja, lieber Karl, Rituale über Rituale und unsere Folge endet ja auch immer mit dem gleichen Ritual, das ich aber auch schön finde. Und zwar überlasse ich.
Ja. Nee, alles gut. Sprich weiter. Nee, sprich weiter,
doch,
bitte.
Doch anders? Ich weiß es
nein,
nicht.
Nein, bitte, sprich weiter.
Und zwar mit den salbungsvollen Abschiedsworten, die ich aber heute natürlich sehr gerne dem geschätzten Kollegen überlasse. Bedanke mich soweit und hoffe, ihr habt gute Sommertage, wohnt nicht in irgendeiner Dachgeschosswohnung und wenn doch, kommt vielleicht auch irgendwo mal an die frische Luft. Alles Gute euch und jetzt übernimmt bitte Karl.
Ja, ich habe erstmal noch ein Statement in eigener Sache jetzt hier zu machen. Also natürlich möchte ich nochmal festhalten, dass ich alle Sängerinnen und Sänger des Universitätschors ganz doll lieb habe, auch wenn diese Mappenfrage gestellt wurde. Das wollte ich jetzt nur nochmal klarstellen.
Das hat niemand bezweifelt.
Ach, ich hatte kurz gehofft, dass es vielleicht irgendjemand bezweifelt hätte.
Ach so, Entschuldigung. Also es ist schon gut, dass du es klargestellt hast, Karl.
Genau, also ich denke sehr, sehr gerne daran zurück und habe das schon fast vergessen, habe das jetzt hiermit in dieser Folge verarbeitet, dieses Ereignis. Gut, und ansonsten wünsche ich euch ebenfalls allen noch ein gutes Durchkommen durch den Sommer. Haltet durch und habt Freude an ganz viel toller Musik oder an was euch sonst noch so erfreut. Und dann hören wir uns demnächst wieder hier auf diesem Podcast-Kanal. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, Schütz
und bis Bach. Und jetzt John Cage.